Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul innama a'yukum bi wahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite barstory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite barstory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, gleich dem 15. Meher 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Bereich der Frauenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Thank you. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei. Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran.
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einem schönen guten Tag. Heute sind wir wieder einmal mit einer neuen Folge der Beitragsreihe Iranische Dörfer und Attraktionen für Sie da. Im ersten Teil unserer Sendung stellen wir Ihnen das Dorf Sar Mashhad in der Provinz Fars vor, eine Ortschaft, die wegen ihrer archäologischen Lage als Paradies der Archäologen bezeichnet wird. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Sar Mashhad liegt in einem Plateau 65 Kilometer südwestlich der Stadt Khorsarun und 220 Kilometer entfernt vom Provinzzentrum Shiraz. Im Norden dieser Gemeinde liegt Mamasani, im Süden Farashband und die Provinz Bushehr und im Osten ihre Provinzhauptstadt Shiraz. Sar Mashhad mit einer Höhe von 830 Metern über dem Meeresspiegel hat ein ziemlich warmes Klima. Die Bewohner sprechen Türkisch bzw. Kaschkaisch und Farsi und sind schiitische Muslime. Sie kleiden sich wie alle anderen Kaschkai-Nomaden. Die Frauen ziehen bunte Trachten an. Die Geschichte der Ortschaft lässt sich bis auf die Zeit vor dem Islam zurückverfolgen. Die Landschaften rund um Sar Mashhad waren bei den Achämeniden und Sassaniden sehr beliebt. Die Königsstraße Shush-Istach führte durch die flachen Plateaus und deshalb sind in dieser Gegend viele historische Überreste vorhanden. Wirtschaftlich gesehen stützt sich die Gemeinde auf Landwirtschaft und die Herstellung von Handarbeit. Das gute Wasser und der trächtige Boden sowie die Geschicklichkeit und Erfahrung der Dorfbewohner schaffen eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung von Landwirtschaft und Viehzucht. Daher sind viele von ihnen in diesen beiden Branchen tätig. Ein Teil ist auch im Dienstleistungsgewerbe und der Handarbeitherstellung tätig. Zu den landwirtschaftlichen Hauptprodukten zählen Weizen, Gerste und Gemüse. Als Viehprodukte sind Schafswolle, rotes Fleisch, Molkereiprodukte wie Milch, Butter und tierische Fette zu nennen. In Sar Mashhad werden hauptsächlich Vorleger, Teppiche, Kelims, handgemachte Teppichpolster und Handtaschen hergestellt, die zum Großteil von Frauen und Mädchen geknüpft bzw. gewebt werden. Viele dieser Handarbeiten werden in den Städten Khorsarun und Borazjan verkauft. Die Wege und Straßen in Sar Mashhad haben alle eine bestimmte Ordnung. Die alten Häuser wurden aus Stein, Lehm, Rotziegeln und Holz gebaut. Bei neueren Gebäuden verwendete man moderne Baumaterialien. Die Dächer sind flach und jedes Haus besitzt einen schönen, grünen, mit vielen Bäumen bepflanzten Garten. Liebe Hörerfreunde, zu Beginn der Sendung sagten wir, dass das Dorf Sar Mashhad wegen seiner vielen und wertvollen historischen Überreste als Paradies der Archäologen bezeichnet wird. Überreste wie das einzigartige Relief von Bahram II., das am Ende der Ortschaft liegt und in den Berg Orojari in einer Höhe von 20 Metern eingraviert wurde. Das Relief zeigt den fünften König der Sassaniden, Bahram II., der in einer Größe von 2 x 4,5 Metern in den großen Fels gehauen wurde. Man sieht ihn dabei bei der Jagd auf 2 Löwen, während hinter ihm 3 Begleitpersonen stehen. Die große Inschrift von Sarmashat ist eine weitere wichtige und interessante Sehenswürdigkeit der Ortschaft. Sie ist 2,1 x 5,2 Meter groß und 25 Meter hoch und gilt als die größte Inschrift der Sassaniden. Weitere historische Bauten sind die Überreste des Feuertempels, der Khamush-Hügel, der unterirdische Wasserkanal von Sarmashat, der Nagore und der Khandaq-Hügel und die Kushk-Karawanserei, die alle auf die Liste des iranischen Kulturerbes gestellt wurden. 6 Kilometer nordöstlich von Sarmashat wurden Überreste einer Stadt entdeckt und ausgegraben, die von den Bewohnern der Region Khanjan genannt wird. Die gefundenen Kachelarbeiten gehören der Zeit der Sassaniden an und stammen aus dem 1. Jahrhundert des Islam. Archäologische Forschungen zeigen, dass diese Gegend zur Ära der Sassaniden sehr bevölkert war und im Laufe der Zeit, das heißt im 2. und 3. Jahrhundert nach dem Islam, die Bevölkerungsdichte immer geringer wurde, so dass es nach 7 bis 8 Jahrhunderten gar keine Bewohner mehr dort gab. Der Ort wurde nach einem genauen Plan errichtet und spaziert man durch die früheren Straßen und Gassen, so sticht einem sofort die exakte Ordnung des damaligen Straßenbaus ins Auge. Der dänische Archäologe Vandenberg reiste 1960 nach Iran und besuchte diese Region. Von seiner Reise liegen Aufzeichnungen vor. Die iranische Organisation für Kulturerbe hat Khanjan unter ihren Schutz gestellt und es finden dort immer noch Forschungen statt.
Liebe Hörerfreunde, im zweiten Teil unserer heutigen Sendung stellen wir Ihnen das Dorf Mahallu vor. Es liegt 40 Kilometer südöstlich der Stadt Shiraz und zählt zu den wichtigsten Dörfern der Provinz Fars. Im Nordwesten dieser Gemeinde liegt Shiraz, im Norden der See Mahallu und im Südwesten befinden sich mehrere hohe Berge. Das Dorf Mahallu liegt 1545 Meter über dem Meeresspiegel. Im Frühling und im Sommer ist es dort mild und gemäßigt, im Winter herrschen kalte Temperaturen. Mahallu ist eine kulturell-historische Ortschaft. Überreste wie die Karawanserei Shah Abbasi sind ein Beweis dafür, dass die Geschichte des Ortes bis auf die Zeit der Safawiden zurückgeht. Die Bewohner sprechen Farsi und sind schiitische Muslime. Zum Großteil befassen sie sich mit Landwirtschaft, Viehzucht und der Herstellung von Handarbeiten. Gerste, Weizen, Tomaten, Zuckermelonen und Gurken sind die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte. Auch werden dort Granatäpfel, Feigen und Mandeln angebaut. Von den Tieren gewinnen die Bewohner Produkte wie Fleisch, Schafswolle, Milch, Joghurt, Butter und Ayran. Nebenbei werden auch handgeknüpfte Teppiche hergestellt. Das wunderschöne Dorf Mahaulu, das früher auch Flachland der Blumen bezeichnet wurde, befindet sich im südlichen Teil des Zagros-Gebirges und liegt neben dem See Mahaulu, daher auch der Name der Ortschaft. In Mahaulu herrscht eine dichte Wohnstruktur und die Häuser werden gemäß dem Beruf der Einwohner errichtet. Im alten Teil der Ortschaft sind Bauten mit hohen Gewölben und Bogenfenstern zu sehen, die aus Stein, Mörtel sowie Stroh, Rohziegeln und Holz erbaut wurden. Heutzutage werden die neuen Häuser mit flachen Dächern errichtet und es werden moderne Baumaterialien verwendet. Wegen ihrer Lage am See Mahaulu wird die Ortschaft jährlich von vielen Touristen besucht. Die groß angelegten Mandel-, Granatäpfel-, Feigen- und Mandelgärten sind besonders im Frühling äußerst attraktiv und anziehend. Sie zählen nebenbei auch zu den Erholungsgebieten der Bewohner von Mahaulu. Der See Mahaulu ist einer der wichtigsten touristischen Anziehungspunkte. Er befindet sich im Nordosten der gleichnamigen Ortschaft und ist 27 Kilometer von Shiraz entfernt. Sein Wasser ist salzig und nicht genießbar, es dient allerdings der Salzherstellung. Die Umgebung dort ist ein geeigneter Ort für Vögel und Wildtiere. Die Berge rund um das Gewässer machen die Landschaft noch attraktiver. Derzeit wird eine 250 Hektar große Parkanlage in der Nähe des Sees angelegt, die einen großen Einfluss auf den Tourismus haben wird. Die Mineralwasserquelle mit ihrem köstlichen Wasser ist eine weitere Natursehenswürdigkeit des Ortes. Neben der Quelle wachsen im Frühling und Sommer vielerlei Pflanzen und Blumen. Als weitere historische und religiöse Sehenswürdigkeiten kann der Shahrukhi-Hügel, der Berg Chenar sowie die Karawanserai Abbasi genannt werden. Ebenso gehören dazu der heilige Schrein Bibi Sharife und der Pilgerort Khadija Banu. Reisende, die das Dorf Mahaulu besuchen und sich in dessen Natur erholen, kaufen hier als Souvenirs Feigen, Granatäpfel und Mandeln sowie handgeknüpfte Teppiche. Wir hoffen, dass Ihnen unsere heutige Sendung gefallen hat. Bis zu einer weiteren Folge. Gott schütze Sie.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie.
Liebe Hörerfreunde, eine Ehe wird dann anhand von erfolgten Untersuchungen als erfolgreich betrachtet, wenn Mann und Frau beide dank dieses Bündnisses den Weg der Vervollkommnung gehen können. Ein Mann bedarf, abgesehen von seinem Beruf, seelisch und spirituell gesehen und als ein Mensch, einer Weiterentwicklung und Reife, und auch die Frau hat ein solches Bedürfnis. Sie braucht die Möglichkeit, an der Seite ihres Lebensgefährten ihre Fähigkeiten und Kräfte zu entfalten. Wenn ein Mann den Neigungen und Interessen seiner Frau Beachtung schenkt und umgekehrt seine Frau dies hinsichtlich seiner Interessen tut, haben beide die Grundlagen für eine solide emotionale Verbindung aufgebaut. Dieses Ziel ist aber nur verwirklichbar, wenn wir bei der Wahl unseres Lebenspartners gründlich genug überlegt haben. Die Nichtbeachtung angemessener Maßstäbe bei der Wahl des Ehepartners kann zahlreiche Schwierigkeiten in der Ehe zur Folge haben. Psychologen und Familienberater nennen in diesem Zusammenhang verschiedene Maßstäbe, die sich auf psychologische, finanzielle, kulturelle und soziale Fragen beziehen. Diese Maßstäbe möchten wir heute etwas näher betrachten. Bei der Eheschließung eignen sich zwei Menschen, von denen jeder seine eigenen Besonderheiten hat, darüber, ihr Leben neu zu gestalten und gemeinsam einen Lebensabschnitt zu beginnen, der sich von der Zeit, in der sie ledig waren, unterscheidet. Hierbei können einige Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlicher Geschmack das Eheschiff ins Schwanken bringen. Von Natur aus möchte der Mensch einen Partner fürs Leben, der ihm ebenbürtig ist. Die Ebenbürtigkeit von zwei Menschen ruft nicht nur Anziehung hervor, sondern macht die Verbindung fester. In der Forschung wird auf Ebenbürtigkeit und Ähnlichkeit der Ehepartner in Beziehung auf geografischen Lebensraum, soziale Einstufung, moralische Eigenschaften und psychologische Besonderheiten, aber auch in Beziehung auf die Kultur hingewiesen. Diesbezüglich fehlende Harmonie führt oft zu einer misslungenen Ehe. Die meisten Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Familie Forschungen betrieben haben, sind der Überzeugung, dass kulturelle Faktoren eine sehr einflussreiche Rolle in einer Ehe spielen. Eine Entsprechung in der Religion, Konfession, den Bräuchen und Überzeugungen ist von großer Bedeutung für den Halt einer Ehe. Der europäische Forscher Dr. Kinsey ist der Ansicht, dass hinsichtlich der sozialen Struktur einer Ehe nicht so viel Einfluss auf die Verhaltensmuster der Eheleute hat wie die Religion. Wie Untersuchungen ergaben, sind es an erster Stelle die Wertmaßstäbe und Überzeugungen eines Menschen, die sein Verhalten beeinflussen. Die religiöse Nichtübereinstimmung zwischen Mann und Frau vertieft sich mit der Zeit immer mehr und der Verstoß gegen religiöse Werte durch einen der Partner ruft erhebliche Schwierigkeiten für sie hervor. Der Glaube und die religiösen Überzeugungen übernehmen eine tragende Rolle für den menschlichen Charakter. Auch sind Maßstäbe, die sich auf das Verhalten oder die moralische Einstellung und den Charakter beziehen, bei der Wahl des Ehepartners von Bedeutung. Die richtigen Charaktereigenschaften wurden von vielen so sehr unterstrichen, dass sie zu den Bedingungen zählen, die grundsätzlich für eine Ehe notwendig sind. Gute Eigenschaften wie freundliches Wesen und Anständigkeit, Ehrlichkeit und Nachsicht gelten als die wichtigsten Eigenschaften für die Wahl eines geeigneten Ehemannes und der richtigen Ehefrau. Der Islam hat den Glauben und die Moral für eine Ehe sehr oft und ausdrücklich betont. In einem überlieferten Prophetenwort heißt es: Wenn jemand euch um die Hand eurer Tochter bittet und euch sein Glauben und sein Charakter gefällt, dann erlaubt ihm die Heirat mit ihr.
Der iranische Psychologe Dr. Ghulam Ali Afruz sagt, zweifelsohne besteht einer der wichtigsten Faktoren für ein beständiges Bündnis und ein ruhiges, friedliches Leben darin, dass die Ansichten und religiösen Überzeugungen in die gleiche Richtung gehen und die Eheleute in der Praxis den moralischen Werten treu bleiben. Jeder gläubige Mensch mit ungetrübter Denkweise wünscht sich einen gläubigen Ehepartner mit einem guten Wesen. Diese Einstellung in Bezug auf die Ehe geht aus dem im Menschen verankerten Streben nach dem Vollkommenen zurück. Deshalb bezeichnet Gott das Bündnis zwischen den Rechtschaffenen als die beste Ehe. Und in der Sure 24 sehen wir im Vers 26 Folgendes stehen. Gute Frauen gehören zu den guten Männern und gute Männer zu den guten Frauen. Die edlen menschlichen Eigenschaften, welche das größte Kapital seines Daseins sind, entstehen durch den Glauben an Gott und gottesfürchtige Tugendhaftigkeit. Wenn dieser wichtige Punkt nicht richtig beachtet wird, so bedeutet dies, dass man die Säulen des Lebens auf einem instabilen Untergrund errichtet. Zweifelsohne ist die Wahrung und Stärkung der religiösen Überzeugungen durch Eheleute ein starker Anreiz für das gemeinsame Leben. Die religiöse Gleichgerichtetheit ist eine der schönsten Dinge, die ein Ehepaar miteinander verbindet. Es ist der schönste Ring, der sie miteinander verschweißt. Auch die sozialen und kulturellen Wurzeln sind wichtige Faktoren für den Halt eines Ehebündnisses. Das Fehlen gemeinsamer Wurzeln im Hinblick auf Kultur und Gesellschaft kann Schwierigkeiten hervorrufen und das Verständnis zwischen den Eheleuten erschweren. Es gibt natürlich auch Ausnahmen von dieser Regel, bei denen Mann und Frau, obwohl sie aus verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen kommen, eine gute Ehe führen, was oftmals dem vorhandenen Glauben und guten Charaktereigenschaften zu verdanken ist. Aber wie Untersuchungen zeigen, ist eine Relativähnlichkeit zwischen den Familien der Frau und des Mannes hinsichtlich finanzieller Lage und sozialem Stand ein wichtiger Punkt für die Herstellung des Verständnisses zwischen Eheleuten. Ein schönes Äußeres und Attraktivität werden auch als Maßstäbe für das Ehebündnis genannt. Natürlich führt es zu Unzufriedenheit, wenn Eheleute keine Hingezogenheit und Liebe füreinander empfinden. Der Islam beachtet diesen psychologischen Aspekt der Ehe, nämlich die Zuneigung zwischen Mann und Frau, die den Erhalt der Ehe fördert. In Bezug auf die psychologisch begründeten Maßstäbe für eine Ehe wird seitens der Wissenschaftler auch gesagt, dass zur Erreichung eines zufriedenstellenden gemeinsamen Lebens sich auch das Intelligenzniveau der Ehepartner relativ ähnlich sein sollte. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Ehe, in der einer der Ehepartner sich für intelligenter als der andere hält, die Zufriedenheit mit der Ehe abnimmt. Daher kann ein ähnliches Bündnisniveau eine Annäherung der Standpunkte von Eheleuten fördern. Wie wir schon gesagt hatten, unterstreicht die islamische Lehre den Grundsatz der Ebenbürtigkeit. Das heißt, sie empfiehlt, dass Frau und Mann für eine Ehe Bedingungen mitbringen, die sich ähneln. Wir laden Sie abschließend ein, auch beim nächsten Beitrag aus dieser Sendereihe unser Gast zu sein.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Assar mit dem Titel Umidwaran, das heißt Die Hoffnungsvollen.
مشد جانا امید پدید آمد امید همه جانها از غیب رسید آمد نومید مشد گرچه مریم بشد از دست کانور که عیسی را بر چرخ کشید آمد نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان کان شاه که یوسف را از حبس خرید آمد ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد سفرم آمد بیتی دو بماند اما بردند مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد مشد جانا امید پدید آمد امید همه جانها از غیب رسید آمد
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Bereich der Frauenrechte. Weiterhin guten Empfang. In den letzten Wochen hat der Westen, angeführt von den USA, unter dem Vorwand der jüngsten Unruhen eine umfangreiche politische und propagandistische Kampagne im Bereich des sogenannten Schutzes der Frauenrechte in Iran begonnen. In dieser Hinsicht haben die USA, indem sie ihre Position in der UNO missbrauchten und großen Druck auf diese internationale Organisation ausübten, die Annullierung der Mitgliedschaft Irans in der UN-Kommission für Frauenrechte gefordert und diesbezüglich keine Mühen gescheut. Dieses Vorgehen rief eine scharfe Reaktion Irans hervor. Amir Said Iravani, der Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, warnte vor dem amerikanischen Versuch, die Mitgliedschaft der Islamischen Republik Iran in der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau zu kündigen, und wies darauf hin, dass dieser Antrag auf der Grundlage falscher Behauptungen und Annahmen gegen Iran gestellt worden sei. Er hob hervor, dass diese Aktion politisch motiviert sei und gegen die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen verstoße. In einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, von dem eine Kopie an den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen, ECOSOC, und der 67. UN-Kommission für die Rechtsstellung der Frau geschickt wurde, warnte Iravani davor, dass falls die USA es schafften, die Mitgliedschaft Irans in der Kommission für die Rechtsstellung der Frau zu annullieren, dies eine gefährliche Situation im UN-System schaffen und die Gleichberechtigung der Mitgliedstaaten in dieser internationalen Organisation in Frage stellen werde. Iravani sagte, das illegale Ersuchen der USA zeigt einen Versuch, das UN-System für Washingtons eigene politische Zwecke zu missbrauchen. Aktion des Westens gaben die USA zusammen mit 8 anderen Ländern eine interventionistische Erklärung ab, in der sie behaupteten, Iran verletze die Rechte von Frauen und Mädchen. Die Außenminister von 9 Ländern, USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Chile, Island, Neuseeland, Südkorea und Schweden, gaben diese intervenierende Erklärung ab. Daran beschuldigten sie Iran, die Rechte von Frauen und Mädchen zu verletzen. In dieser Erklärung werden Anschuldigungen gegen Iran erhoben und die internationale Gemeinschaft wird aufgefordert, den Zugang von Frauen zu Informationen im Internet durch Partnerschaften mit Technologieunternehmen zu erleichtern. Amtsträger der USA und weiterer westlicher Länder haben die Unruhen in Iran und die Randalierer mehrfach unterstützt. Der Westen, angeführt von den USA, hat große Anstrengungen im Rahmen des Psycho- und Informationskrieges unternommen, um diesen falschen Glauben unter den Menschen auf der ganzen Welt zu fördern, dass während der jüngsten Unruhen in Iran die Menschenrechte einschließlich der Frauenrechte von der Islamischen Republik Iran umfassend und systematisch verletzt wurden.
Die westlichen Staaten behaupten, die Frauenrechte in Iran zu unterstützen, während die Vereinigten Staaten als Führer des Westens in den letzten Jahren die strengsten Sanktionen gegen Iran verhängt haben und die iranische Nation, einschließlich der iranischen Frauen, mit schweren Sanktionen belegt wurden, sogar während der Corona-Pandemie. Auch jetzt setzen sie diese menschenverachtende Politik fort. Ein Blick auf die Situation der Frauen in westlichen Ländern, die behaupten, die Frauenrechte zu verteidigen, zeigt, dass die Frauen in diesen Ländern selbst in einer schlechten Lage sind und die Verletzung ihrer Rechte ignoriert wird. Behauptungen des Westens über die Verletzung der Frauenrechte in Iran werden erhoben, während die politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie die verfügbaren Statistiken über den Status der Frau in Iran nach der Islamischen Revolution und der Gründung der Islamischen Republik Iran in den letzten 4 Jahrzehnten vollkommen das Gegenteil der Behauptungen der USA und ihrer europäischen Partner diesbezüglich bezeugen. Nach der Islamischen Revolution haben die iranischen Frauen einen bedeutenden Beitrag in allen Bereichen des politischen, sozialen, kulturellen und pädagogischen Lebens geleistet. Im Zusammenhang mit der politischen Teilnahme von Frauen ist anzumerken, dass Frauen als ein großer Teil der Gesellschaft erheblichen Einfluss auf die politische Entwicklung der Gesellschaft haben. Nach der Islamischen Revolution in Iran hat sich mit der Erhöhung des Bewusstseins und dem Ausbau der Hochschulbildung für Frauen und der Förderung ihrer Fähigkeiten der Beitrag der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen massiv gewandelt. Daher wird in den iranischen Gesetzen der politischen Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft ein besonderer Platz eingeräumt. Neben der breiten Beteiligung iranischer Frauen an zahlreichen Wahlen in Iran haben sie einen bedeutenden Anteil an den Sitzen des Parlaments und der Stadt- und Gemeinderäte. Zum Beispiel wurden mehr als 5.990 Frauen in islamische Stadt- und Dorfräte gewählt, von denen mehr als 570 Mitglieder in Stadträten, Groß- und Kleinstädte und der Rest in Gemeinderäten aktiv sind, was einen Anstieg von etwa 50% im Vergleich zu vor der Revolution zeigt. Darüber hinaus gibt es eine breite Beteiligung der iranischen Frauen bei den Wahlen. So lag beispielsweise bei den 11. Parlamentswahlen und bei der 13. Präsidentschaftswahl im Jahr 2021 die Wahlbeteiligung der Frauen bei 48%. Die Beteiligungsquote von Frauen bei der 6. Wahl des Expertenrates betrug im Jahr 2021 47,30% und bei der 5. Wahl der Stadt- und Gemeinderäte im Jahr 2021 bei 50,53%. Beim Beitrag der Frauen in der iranischen Administration zeigen die Statistiken viele Fakten. So lag der Anteil weiblicher Führungskräfte bis Ende September 2022 bei 26%. Im Bereich der Entscheidungsfindung waren bis Ende September 2022 25,2% der öffentlichen Verantwortungsträger Irans auf allen Ebenen der Geschäftsleitung weiblich. Von den 8.488 Frauen im Führungsbereich ist ein kleiner Prozentsatz in hohen Positionen, 15% sind in mittleren Positionen und 84% in einfachen Positionen. Die Zahl leitender Frauen in den Provinzen stieg im Jahr 2019 auf 15,9% und erreichte 554 weibliche Direktorinnen, was ein Wachstum von 89,7% in den Provinzen und Distrikten in den letzten 3 Jahren zeigt. Außerdem arbeiten insgesamt 1.121 Frauen im Justizbereich und im Jahr 2021 waren 1.900 Frauen in leitender Position in den 31 Provinzen Irans. Im wirtschaftlichen Bereich beträgt die Erwerbstätigkeitsquote der Frauen bis 2022 14,1% und der Anteil der weiblichen Erwerbstätigen mit Hochschulabschluss 44,3%. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen bis 2022 beträgt 3,9 Millionen, was 12,7% entspricht. Die Beschäftigung von Frauen bis 2022 umfasst die Schaffung von 2.403 Arbeitsplätzen durch Unternehmerinnen. Außerdem wurden 250 wissensbasierte Unternehmen von Frauen gegründet. Mehr als 32% der Beschäftigten in Unternehmen, die in der iranischen Wirtschaft und auf dem iranischen Markt tätig sind, sind Frauen. Außerdem gibt es in Iran mehr als 4000 Unternehmerinnen, die 20% der Unternehmen verwalten. Im Bereich besonderer Berufe sind 7200 Beamtinnen bei der Polizei der Islamischen Republik Iran tätig. Auch in der iranischen Rot-Halbmond-Gesellschaft sind rund 15.000 Frauen aktiv. 16 Frauen arbeiten bei Feuerwehren. Gleichzeitig erhielten mehr als 352.000 Frauen ein Skills-Training, also ein Training für besondere Fertigkeiten. Die iranischen Frauen leisten einen bedeutenden Beitrag im Bereich der Grund- und Hochschulbildung. Die Alphabetisierungsrate der Frauen lag vor der Islamischen Revolution bei 35,3% und hat sich durch umfangreiche Bemühungen bis 2021 auf 95% erhöht. In den Jahren nach der Islamischen Revolution und beispielsweise im Studienjahr 2015 stieg auch die Zahl der Studentinnen deutlich an und betrug mehr als 6,5 Millionen. Im Bereich der Hochschulbildung ist die Zahl der Studentinnen nach der Islamischen Revolution also enorm gestiegen. Im Jahr 2021 befanden sich etwa 1,6 Millionen Mädchen und Frauen in höheren Bildungsstufen. Während die Penetrationsrate der weiblichen Bevölkerung bei der höheren Bildung im Jahr 1978 nur 281 Personen pro 100.000 Einwohnern betrug, entsprach diese im Jahr 2022 4.747 pro 100.000 Einwohnern, also etwa das 20-fache. Auch die Bruttoquote bei der Einschreibung von Mädchen und Frauen, also die Gesamtzahl der weiblichen Studierenden im Vergleich zur Bevölkerung im Alter von 18 bis 24 Jahren, mit gleichem Zugang und gleicher Beteiligung an der Hochschulbildung, ist von 2,1% im Jahr 1978 auf aktuell 41,2% gestiegen. Der Anteil der Frauen an den Universitäten ist 2022 um 3,33% gestiegen. An den öffentlichen Universitäten liegt der Anteil der Studentinnen bei 56%. Also studieren mehr Frauen als Männer in Iran. Und der Anteil der Dozentinnen an Universitäten für medizinische Wissenschaften ist um 34% gestiegen. Im Bereich ist der Anteil der Frauen nach der Islamischen Revolution ebenfalls deutlich gestiegen. In diesem Zusammenhang zeigen die Statistiken, dass es in Iran bis 2022 1,4 Millionen organisierte Sportlerinnen gab. Es gibt mehr als 121.000 Trainerinnen und 82.000 Schiedsrichterinnen bei den verschiedenen Sportarten im Land sowie 1.611 Sportvereine für Frauen. Außerdem wurden bei den jüngsten Sportveranstaltungen in der Welt etwa 3.302 Medaillen von iranischen Sportlerinnen gewonnen. Auch im Gesundheitswesen haben Frauen nach der Islamischen Revolution einen bedeutenden Beitrag geleistet. Bis 2022 sind 40% der Fachärzte in Iran Frauen. Außerdem werden 95% der Geburten in Iran von Frauenärztinnen begleitet und durchgeführt. Auf dem Gebiet der Verbesserung des Gesundheitsniveaus in Iran wurden große Fortschritte erzielt. Und die Müttersterblichkeitsrate aufgrund von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen ist erheblich zurückgegangen und hat weniger als 40 Fälle pro 100.000 erreicht. Die vorgelegten Statistiken zeigen, inwieweit iranische Mädchen und Frauen in verschiedenen Bereichen des politischen, sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und pädagogischen Lebens, des Gesundheitswesens, beim Sport und in anderen Bereichen des islamischen Iran aktiv und eingebunden sind. Sie zeigen damit auch die Falschheit der Behauptungen des Westens über die angebliche Unterdrückung der Frauen oder ihren angeblich geringen Beitrag im sozialen Leben Irans.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.